meine Erklärung, die ist jetzt nicht sehr industriesympathisch, aber meine Erklärung ist total simpel. Für die Industrie ist es natürlich viel, viel interessanter, neue große Anlagentechnik zu verkaufen, weil da einfach viel mehr Marge möglich ist. Mhm. Wenn ich über besseres Steuern der Anlagen rede, dann rede ich über minimalinvasive Eingriffe, über Datenabgleich. Da ist ehrlich gesagt nicht so richtig viel Geld zu verdienen.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf! In unserer heutigen Folge, da lernt ihr einen Mann kennen, der mit seinem Unternehmen das Gesicht der Düsseldorfer Innenstadt an ganz vielen Stellen bereits verändert hat und noch weiter verändern will. Das jüngste Beispiel, das ist die ehemalige Schatzkammer der Stadt, die alte Kämmerei, für die Anfang März der Baustart erfolgt ist. Wie die Pläne für dieses Projekt genau aussehen und wie er die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik in Düsseldorf erlebt hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Mein Gast ist Arne Hilbert vom Projektentwickler und Immobilieninvestor Artinvest Real Estate Management. In unserem Gespräch, da ging es viel um digitale Lösungen in Gebäuden, die den Nutzern und vor allem dem Klimaschutz zugutekommen sollen. Denn längst ist es kein Geheimnis, die Klimaziele erreichen wir nur, wenn die Immobilienwirtschaft ihren Anteil dazu beiträgt. Denn schließlich entfallen rund 40% der CO2-Emissionen alleine auf den Gebäudesektor. Und digitale Lösungen, die sollen hier einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Mich hat beeindruckt, wie klar und offen Arne Hilbert erklärt hat, warum in dem Bereich eigentlich noch nicht viel mehr passiert ist, obwohl das technisch durchaus möglich wäre. Spannend finde ich auch, wie er die Veränderungen in seinem Beruf im Laufe der Jahre erlebt hat. Und mir ist aufgefallen, dass er unheimlich oft von der Haltung spricht und von Verantwortung als Grundlage seiner Arbeit. Und davon, wie wichtig Kommunikation ist, nach außen, aber auch nach innen ins Unternehmen und zu den eigenen Mitarbeitern. Er hat mir seine Lieblingsimmobilie in Düsseldorf verraten und außerdem, warum der Sport eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei gespielt hat, dass er letztlich Karriere in der Immobilienwirtschaft gemacht hat. Mein Name ist Markus Gerhards und jetzt viel Spaß mit Arne Hilbert.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Arne Hilbert. Schön, dass du da bist. Ich habe einen pickepackevollen Fragezettel und jetzt haben wir gerade eine Viertelstunde vorher gesprochen und ich glaube, ich schmeiß alles über den Haufen und wir reden einfach über das, was wir gerade hatten. Ich wollte ganz viel über Smart Building mit dir reden, natürlich über Düsseldorf, weil wir sind bei Düsseldorf Unplugged. Aber wir haben auch über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich glaube, da kommen wir gleich drauf. Ist ja irgendwie ein Riesenthema für alle, nicht nur für die Immobilienwirtschaft, wo ihr aktiv seid. Aber erstmal würde mich interessieren, ich habe ja gelernt, du hast Sportwissenschaften studiert. Und dann frage ich mich, wenn man das studiert, war das auch mal als Karriereweg geplant, irgendwas in die Richtung?
War definitiv kein Karriereweg, der irgendwie ganz geradeaus war. Ich habe in meiner ersten Studienphase Bauingenieurwesen studiert in Kaiserslautern.
Oh, da haben wir was gemeinsam.
Ja, ja, wusste ich gar nicht.
Das ja, auch also ich hier in Köln, aber auch ja. Bauingenieur. Ich habe es auch bis zum Ende durchgezogen, aber nicht praktizierend, sage ich immer.
Das habe ich nicht mehr geschafft. Also ich habe nach dem Vordiplom aufgehört und habe dann gesagt, naja, es war mir ein bisschen zu eng. Ich lebte in der Pfalz, bin da aufgewachsen, habe in Kaiserslautern studiert und es war total eng. Und dann kam die Idee zu sagen, ich muss irgendwie mal aus der Pfalz raus und gehen einer Leidenschaft nach und Sport war schon immer meine Leidenschaft und dann kam die Idee, Sport zu studieren in München oder in Köln und dann habe ich in Köln Sport studiert und nach 2 oder 3 Semestern habe ich festgestellt, dass es mich nicht ausfüllt. Und auf diesem Wege habe ich aber ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, weil ich neben dem Sportstudium auch viel gearbeitet habe und unter anderem habe ich dann den Dr. Herbert Eberts kennengelernt.
Ah.
Und mit ihm gemeinsam Sport gemacht und viel, viel Zeit verbracht und er war dann sozusagen mein Mentor und hat mich in die Immobilienbranche gebracht und dann ja sehr, sehr früh begleitend zum Studium bei Eberts und Partner gearbeitet, mich sehr intensiv mit notleidenden Ostfonds beschäftigt und notleidenden Immobilien in den damals neuen Bundesländern. Ja, und dann ist die Leidenschaft für die Immobilie entstanden. Ja, und die hat mich dann gepackt und nicht mehr losgelassen. Und so bin ich in der Immobilienbranche gelandet und habe dann Vordiplom, wie gesagt, Bauingenieurwesen, Diplom Sport und noch BWL hinterher studiert, das noch fertig gemacht und nach
Super
20 Erstsemester-Partys war ich dann fertig.
Ah, jetzt wissen wir auch, worum es ging bei dem ganzen Studium. Ja, ja. Ja, das ist verrückt. Ich denke das heute oft, wenn man guckt, ne, wir sind Jahr 2 Corona, oder na ja, wir gehen schon ins dritte Jahr eigentlich, ne? Stimmt das jetzt? Nee, zwei Jahre. Und man dann überlegt, die Leute, die studieren gehen, die jungen Leute, ne? Und man erinnert sich so an seine eigenen Studienzeit, nicht nur die Erstsemesterpartys, sondern auch dieses Leute kennenlernen, ne? Sich da auch irgendwie neu definieren und so, da fällt ja ganz, ganz vieles weg.
Ne? Ja, viele Kompetenzen gehen verloren, ja. Also die Kompetenz, ja, auf Menschen zuzugehen, das Interesse am Gegenüber zu entwickeln. Ich meine, das sehen wir ja auch in unserem beruflichen wie privaten Umfeld, das leidet total. Und wenn wir dieses Interesse am Gegenüber nicht haben, dann funktionieren wir auch mit dem Menschen nicht. Dann funktionieren auch Schnittstellen, auch professionelle Schnittstellen nicht miteinander, wenn das Interesse nicht vorhanden ist. Und die Barriere wieder aufzubrechen, die ist unglaublich wichtig. Und wenn diese Grundlagen in der Schule, / im Studium nicht gelegt werden, diese Kompetenzen und auch diese Gewandtheit im Umgang miteinander, dann wird die Zukunft wirklich schwierig. Und das müssen wir jetzt versuchen, in allen Bereichen wieder zu fokussieren, zu schieben, zu unterstützen.
Mhm. Ja, zu gucken, was da möglich ist und das, was möglich ist an Öffnung, an Zusammenkommen, an sozialem Umgang auch wieder möglich machen. Ne?
Ja, man kann das an Beispielen festmachen. Wenn ein Dr. Eberts nicht Interesse am Thema Sport gehabt hätte und nicht auch mal vorgehabt hätte, Sport zu studieren, ganz witzig eigentlich in seiner persönlichen Vitae, und ich nicht das Interesse gehabt hätte zu sagen, ist ja spannend, was bewegt einen Mann eigentlich so gesellschaftlich Relevantes in der Immobilienbranche, wenn diese beiden Interessenkomponenten nicht da gewesen wäre und das persönliche Interesse am Gegenüber, wäre das nie entstanden. Mhm. Und das kann man jetzt runterbrechen auf alle Bereiche. In dem Moment, in dem ich kein Interesse an meinem Gegenüber habe, habe ich keine Schnittstelle, habe ich keine Oberfläche, kann ich mich nicht austauschen, kann ich nicht kollaborieren, kann ich nicht wachsen. Und finde ich ganz, 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 ganz spannend und toll, dass wir heute Morgen drüber sprechen. Also man kann Gesprächsfaden ja aufbauen, aber manchmal entdeckt man ja miteinander relevante Themen, die man gar nicht auf dem Zettel hatte.
Ja,
das finde ich ein hochrelevantes
Thema. Und wir würden gar nicht hier sitzen, ne? Also die beschriebene Begegnung mit dem Dr. Eberts, ne? Ohne die Begegnung würden wir jetzt heute nicht hier sitzen. Du hättest vielleicht einen anderen Karriereweg, nenne ich das jetzt mal, eingeschlagen. Und das lebt ja einfach von Begegnungen, wo sich Dinge auch ergeben. Aber nochmal auf das Thema Sport. Welche Rolle spielt Sport für dich heute im Alltag? Ich stelle mir vor, du hast einen pickepackevollen Terminkalender. Du warst heute Morgen vor mir hier am vereinbarten Ort. Also das lässt mich vermuten, dass du gut eingetaktet bist. Wie viel Platz hat da Sport?
Man braucht viel Disziplin dafür. Es muss einem aber auch was geben, es muss einem Spaß machen. Also ich bin jemand, der gerne morgens um 6 Uhr Sport macht. Jetzt, wenn es wieder hell ist morgens, sitze ich morgens auf dem Rad und drehe meine Runde. Oder ich gehe ins Gym morgens. Also ich takte meinen Sport morgens. Dann bin ich frisch genug, dann habe ich genug Energie. Und dann habe ich es abgehakt für den Tag und habe die Abende frei. Abende frei für Veranstaltungen, aber vor allem auch für die Familie. Und von daher, es gehört Disziplin zu und es ist auch nie spaßig, um 5.30 Uhr aufzustehen und zu sagen, so, ich reiße jetzt Bäume aus. Aber wenn man einmal dabei ist, dann fühlt es sich einfach wunderbar und gut ein. Und ich liebe Sport und ich mache mit meinen Kindern Sport und freue mich wie Bolle, dass die jetzt in einem Alter sind, mit mir gemeinsam Sport zu machen. Und es ist völlig egal, was es ist, ob es Skifahren ist oder ob es Fahrradfahren ist oder Basketball. Alles, was mit Aktivität hat und draußen ist, ist toll.
Ja, super. Das klingt gut. Wir haben so eine kleine Tradition einer Schnellfragerunde in dem Podcast und meistens ist das überschrieben mit 6 Fragen in 60 Sekunden. Wir sind da aber nicht so streng, weder bei der Anzahl der Fragen noch bei den Sekunden, aber die Grundidee, einfach schnell und spontan zu antworten. Da fangen wir einfach mal an mit, wie schaltest du am besten ab?
Gute Frage. Abschalten geht für mich am besten, wenn ich Sport mache, wenn ich mich fokussieren kann auf ein Thema und dann die Gedanken dann kreisen lasse und die nicht an einem Gedanken festhalte, sondern auch mal loslasse. Und das kann ich am besten mit Bewegung.
Ja. Lieblingsort in Düsseldorf?
Definitiv auf der Kö.
Okay. Und gibt es ein Lieblingsgebäude in Düsseldorf, was nicht von euch ist, von Art Invest, was du nicht selber gebaut hast vielleicht?
Also ich bin immer wieder überrascht, wie Architektur funktioniert und ich finde, das Dreischeibenhaus ist und bleibt eine echte Ikone und von daher, das ist schon ein toller Ort und ein toller Platz und ein tolles Haus.
Okay. Begabter Handwerker oder eher zwei linke Hände?
Meine Frau sagt immer, wenn du willst, kannst du es auch alles. Von daher, ich probiere alles einmal aus. Und wenn es dann gemacht ist, dann lege ich es auf die Seite und sage, dann gibt es bestimmt auch einen Profi für. Aber den Ehrgeiz, es mal selbst auszuprobieren, habe ich schon.
Und ansonsten kann man das mit den zwei linken Händen ja auch bewusst manchmal einsetzen. Das
ist ja, also gezielt. Aber nee, ich versuche schon immer, das einmal hinzukriegen und dann die Erfahrung gemacht zu haben und dann sagen, okay, komm, da gibt es aber doch einen Profi für, der kann das schneller, besser, effizienter.
Sehr gut, alles klar. Wir wollen ja auch gleich reden über Smart Buildings und Digitalisierung im Gebäude. Welche App hast du denn zuletzt privat aufs Handy draufgespielt?
Snapchat. Ja, weil mein Sohn Snapchat zum 13. Geburtstag als Geschenk angegeben hatte. Und ich gesagt habe, okay, da muss ich mich vorher kurz mit beschäftigen. Und davor habe ich den Prüfungskatalog für den A-Führerschein Motorrad runtergeladen, weil ich ja den A-Führerschein fürs Motorrad mache. Und da muss ich zur Theorieprüfung und ganz ehrlich, ohne Übung würde ich, glaube ich, den Führerschein jetzt nicht bestehen. Ne?
Und da gibt es eine App für, wo man quasi mit trainiert dann?
Ja, irgendwie 1700 Fragen, das ist irre. Also ich war völlig überrascht, was Fahrschüler im Jahr 2022 in der Theorie leisten müssen.
Okay, und wie viel Übung ist noch nötig oder steht die Prüfung kurz bevor?
Sagen wir es mal so, es schadet sicherlich nicht, auf dem Flug in Richtung Cannes nochmal eine Stunde zu trainieren.
Alles klar, dann bin ich mal gespannt, wann beim nächsten Termin vielleicht das Motorrad dann vor
mir. Ja, Motorrad habe ich schon ausgesucht, aber Versprechen an meine Frau war, es wird erst ein Motorrad besorgt, wenn der Führerschein da ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist super, ne? Der Führerschein noch nicht in der Tasche, aber das Motorrad schon ausgesucht, das ist gut. Dann machen wir mal andersrum, welche App denn zuletzt gelöscht?
Die Covid-Einreise-App für Dubai. Weil ich hatte eigentlich geplant, zur Weltausstellung nach Dubai zu fliegen und es hat dann auf die letzte Rille nicht geklappt. Aber dafür gab es eine spezielle App und die habe ich gelöscht.
Okay, das ist wirklich eine spezielle App, glaube ich. Die haben
ja,
wahrscheinlich die war, nicht so viele Leute
auf. Die war spooky und ich dachte, nee, die muss jetzt weg.
Ja, okay. Super. Dann waren das wahrscheinlich keine 60 Sekunden, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben vieles erfahren und darum ging es uns ja. Ich würde gerne mal anfangen, wir werden viel über Düsseldorf reden und ihr habt ja tolle Projekte in Düsseldorf schon gemacht und welche in Planung. Gerade ist ja, glaube ich, auch Baustart relativ nah bei der Kämmerei. Ja. Aber ich habe ja eingangs gesagt, auch das Thema Digitalisierung, das finde ich ganz spannend, weil ihr als Art Invest da in meiner Wahrnehmung ja sehr früh angefangen habt, euch aufzuschlauen, sage ich jetzt einfach mal, und da Dinge angestoßen habt, wo andere vielleicht noch nicht so drauf geguckt haben. Wir haben so ein bisschen über deinen Werdegang gerade gesprochen, ne? Oder du hast geschildert, wie du eigentlich zum Immobiliengeschäft gekommen bist. Wenn man sich das mal überlegt, ne? Also es geht um digitale Tools plötzlich und man redet über User Experience im Gebäude und über Customer Journey und weiß ich nicht was, da hat sich der Job, den du machst, auch unheimlich geändert, oder? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Also womit beschäftigst du dich heute? Das ist ja fast mehr, also von außen betrachtet, mehr Trendscout als Baumensch.
Ja, absolut. Also in der DNA eines Entwicklers liegt natürlich, dass wir ein Tücken in die Zukunft schauen müssen. Ja, also das ist ja, glaube ich, diese unglaubliche Herausforderung im Beruf, wenn wir sagen, wir entwickeln Immobilien für den Bedarf der Nutzer der Zukunft. Ein bisschen Glaskugel schauen. Das heißt, wir müssen ja antizipieren und spüren, was sind die Trends der Zukunft, sonst bauen wir am Bedarf vorbei. Und wir als Art Invest beschäftigen uns ja mit den Kernlagen der Städte. Und in den Kernlagen der Städte, da baut man auch, Anführungszeichen, auch mal ohne Vorvermietungsquote. Und dann ist es halt wirklich wichtig zu wissen, ab dem Zeitpunkt eines Projektstartes, bis das Haus fertig ist, das sind nun mal 2 Jahre oder manchmal auch 3 Jahre. So, und da muss ich genau wissen, was ist denn eigentlich in 3 Jahren der Bedarf? So, und aus dieser DNA heraus ist man automatisch Forscher, ist man automatisch Trendscout. Und da muss man wissen, was auf einen zukommt. So, und diese Neugier, die sorgt natürlich auch dafür, dass man sich frühzeitig mit Technologie beschäftigt. Und da stellt man halt immer wieder fest, dass die Industrie ganz, ganz, ganz häufig in diesen Bereichen, über die wir gerade reden, keine echten Lösungen anbietet, sondern eigentlich eigenständige Produkte. Und diese eigenständigen Produkte, die haben für sich sicherlich alle einen unglaublichen Wert. Für einen Immobilienentwickler ist der Wert aber, wenn die Lösung integriert erfolgt. So, und da haben wir vor vielen Jahren schon festgestellt, dass wir das uns selbst auf den Weg machen müssen, wirklich Lösungen zu entwickeln, verschiedene Produkte miteinander zusammenzubringen, auszuprobieren, um dann eine Lösung zu bauen. Also es ist nicht meine Hauptarbeit, Trendforscher zu sein, Innovator, Digital-Researcher, aber ich muss es leider tun, weil ich die vollständigen Lösungen nicht präsentiert bekomme. Und eine Applikation ist keine Lösung.
Ja, also das ist das, was immer, wo man sagt, das sind alles Insellösungen und die Kunst ist dann, das zusammenzubinden, dann spricht man oft, glaube ich, vom Ökosystem, ne? Oder von der Plattform, wo das alles zusammenkommt, oder?
Genau, also wir haben im Endeffekt eine Infrastruktur, eine Hardware, und dann haben wir eine IoT-Plattform, ein Gehirn und dann haben wir im Endeffekt ein Frontend, das ist die Applikation. Und wenn man sich diese drei Welten anschaut, dann gibt es keine Systemlösung, die Ihnen aus dem Markt oder uns aus dem Markt angeboten wird. Und dann beginnt man sich auf die Reise. Und wie du eben schon sagtest, ich sage jetzt mal, eine Applikation auf dem Telefon zu haben, die einem irgendwelche Services im Haus liefert, das mag eine schöne Customer Journey Geschichte sein. Aber wenn wir jetzt über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, über das Thema ökologische Verantwortung, über ressourcenschonenden Umgang, dann hat diese App damit erstmal ganz wenig zu tun. Das beginnt ganz woanders. Mhm. So, und diese Reise, die haben wir gemacht, jetzt über mehrere Jahre. Und für uns in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Häusern, aber auch in der Laborsituation, im Smart Lab, Dinge rausgefunden, Lösungswege für uns entwickelt. Und jetzt ist die große Herausforderung, im gelebten Bestand die Schritte nach vorne zu gehen, aber auch in der Neubauentwicklung. Und das ergänzt sich gut. Also wenn man beides in der DNA hat, bei uns, bei der Artinvest, also auf der einen Seite Langfristinvestor zu sein, langfristig Verantwortung zu übernehmen, dann entwickle ich auch anders.
Wenn
ich genau weiß, dass ich derjenige bin, der die nächsten 10, 20, 30 Jahre, ich nehme jetzt mal die Kämmerei in Düsseldorf, wir entwickeln dieses Haus und werden das so lange halten, wie der Erbbaurechtsvertrag läuft. Hoffentlich noch länger. Das heißt aber in der Entwicklung, mal langsam, ich setze natürlich nur Technologie und Themen ein, die mir auch im Gebäudebetrieb weiterhelfen. Ich lehne mich in der Qualität ganz oben an, weil ich sage, ja mal langsam, wenn ich langfristig verantwortlich bin, da muss ich auf alles achten, was es mir erleichtert, dieses Haus langfristig zu betreiben. Das ist eine ganz andere Herangehensweise im Vergleich zu einem, sagen wir, Trader-Developer. Mhm. Ich verkaufe ein
Haus. Das Interesse dann gar nicht.
Dann sehe ich es nicht mehr. Mhm. Und das ist im Endeffekt die Herausforderung. Das ist, aber der stellt man sich ja gerne. Ja, und ich meine, das ist ja auch Teil unseres Jobs und das ist auch Teil der Faszination.
Ja. Kannst du denn mal beschreiben, du hast ja angesprochen gerade auch, man guckt auf Themen wie Nachhaltigkeit, natürlich Energieverbrauch und was verbaut wird, auf natürlich auch auf Dinge der Nutzung, also was für die Leute, die in dem Gebäude leben, die da arbeiten, Dinge erleichtert. Was sind so konkrete Punkte, die eingebaut werden? Ich meine, man hört immer, es geht um Raumbelegung, das kann ich digital steuern, das ist für mich jetzt, denke ich erstmal, boah, das ist jetzt nice to have, aber das ist ja noch kein so Riesending. Also was sind so die Punkte, die ihr einbaut und vielleicht auch so daran anschließend, was sind Punkte, wo ihr vielleicht auch mittlerweile nach dieser vielen Erfahrung sagt, früher hätten wir gesagt, das ist wichtig und heute wissen wir aber, braucht man eigentlich nicht.
Also ich grenze jetzt mal ab zwischen Bestand und Projektentwicklung. Fangen wir mit dem Bestand an. Freuen uns jeden Tag darüber, dass wir Eigentümer des Kühlbogens sind in Düsseldorf. Eine stadtbildprägende Immobilie und diese Immobilie ist auf der einen Seite eine unglaubliche Herausforderung, weil sie unglaublich managementintensiv ist. Die Positionierung, das Kümmern ist sehr aufwendig. Auf der anderen Seite ist es so, man spürt jedes Mal, man ist mit Herzen dabei und dann funktioniert es auch. Und dieses Asset wächst einem ans Herz. Ne? Was haben wir damit gemacht? Das Haus ist gebaut, es steht dort und wir versuchen es zu verbessern. Einer der Schritte war zu sagen, wir bauen einen digitalen Zwilling von diesem Haus. Wir haben diesen digitalen Zwilling gebaut, in dem die gesamte Gebäudetechnik sozusagen in eine Simulation hineinläuft. Und da werden dann die perfekten, optimierten Werte ermittelt, wie dieses Haus eigentlich gesteuert werden muss. Und dagegen haben wir laufen lassen alle Daten, die wir in Echtzeit aus dem Haus erhoben haben. Und da haben wir festgestellt, nachdem das Haus 6 Jahre in Betrieb war, dass ein Großteil der Anlagen nicht effizient gelaufen ist. Okay. Wir haben auch festgestellt, dass Anlagen gegeneinander laufen. Das hätten wir nie rausgefunden, wenn wir diesen digitalen Zwilling nicht gebaut hätten. Das heißt, wenn wir Häuser haben, bei denen wir umfangreich Daten aus der GLT bekommen, aus der Gebäudesteuerung, bei denen wir Daten erheben, haben wir die Möglichkeit, über das Bauen des digitalen Zwillings Ineffizienzen zu erkennen.
Also das ist sowas wie, keine Ahnung, es wird geheizt und gekühlt gleichzeitig.
Genau, so, wenn Sie eine Luftschleieranlage haben und einfach über Jahre nicht auffällt, dass die Heiz- und die Kühlleitung vertauscht sind. Solche Dinge passieren. Und die passieren nicht einmal. Ich will mal fast behaupten, 99% der Häuser, die wir hier sehen, haben solche Kollisionen und solche Ineffizienzen. Und wenn ich jetzt mal hoch und das hochskaliere, und da haben wir auch mit den Stadtverwaltungen in Düsseldorf, auch in Köln gesprochen, und auch mit den Baudezernenten dazu und mit den Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen, sagen, was würde es eigentlich für einen Impact bringen, wenn ich nur die Gebäude, die schon mal eine GLT haben, mit einem digitalen Zwilling abgleiche und nur Ineffizienzen manage, was das für einen Impact hat. Ein Riesenimpact. Im Bereich Kühlbogen haben wir die Betriebskosten um knapp 20% gesenkt.
Ja, okay.
Nur Wahnsinn. Durch besseres Steuern. Der nächste Schritt ist dann zu sagen, können wir in unserem gebauten Bestand Echtzeitdaten erheben zum Verbrauch? Das geht über Smart Metering. Also für uns ist die Entscheidung gefallen. Wir setzen Smart Metering um im gesamten Bestand. In mehreren Häusern in Düsseldorf haben wir es auch schon getan. Das heißt, wir haben Echtzeitdaten zu den Verbräuchen. Dann weiß ich endlich mal, wo ich stehe. Also nur in den Energieausweis zu schauen oder nur in die Nebenkostenabrechnung des letzten Jahres, das hilft ja nicht weiter. Ich brauche die Echtzeitdaten. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, neben den Echtzeitdaten, ich habe eine GLT im Haus. Ich versuche, diese Daten zu optimieren und die Verbräuche zu optimieren durch besseres Steuern. Das geht immer ein weiteres Tool. Da arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, die in der Lage sind, alle Gebäudedaten auszulesen und direkte Handlungsanweisungen an den Manager zu geben. Die Technologie, die wir umsetzen, heißt Edifion. Und auch das rollen wir im gesamten Gebäudebestand aus. Also Daten erheben, aggregieren, auslesbar machen. Und jetzt kommt's. Darauf muss ein Frontend kommen, eine Applikation, eine Auswertung, dass der FM-Dienstleister und auch der Eigentümer sieht, was läuft ineffizient.
Mhm.
Und auch das haben wir an verschiedenen Assets durchgeführt und haben da auch Einsparungen erzielt zwischen 35% der Betriebskosten.
Ist das denn, weil im ersten Moment finde ich, klingt das ja total plausibel. Also warum machen das nicht oder warum wird das nicht viel mehr gemacht? Zu sagen, okay, ich habe eine Gebäudeleittechnik drin und ich gucke mir das an und richte das richtig aus. Ist das so kompliziert oder warum passiert das nicht viel, viel mehr?
Also die Technologie zu entwickeln hat viele Jahre gedauert. In dem Beispiel Diffion in RWTH Aachen über Jahre Forschung. Jetzt ist die Technologie auf dem Tisch und jetzt ist die ausrollfähig. So, und jetzt geht es darum, dieses Ausrollen wirklich zu forcieren. Da glaube ich, ist mit der Entwicklung der letzten 2 Jahre eine Barriere durchbrochen. Wir werden in Zukunft an diesem Thema überhaupt nicht mehr vorbeikommen. Und diese minimale Investition, die wird jetzt jeder gehen. Mhm. Und von daher, da ist jetzt eine Welle losgetreten und das wird jetzt laufen. Und wir freuen uns, dass wir in unserem Immobilienbestand jetzt wirklich sehr schnell unterwegs sind. Wir haben ja auch genug in Düsseldorf, um noch weiter zu testen und zu optimieren. Und von daher ein ganz, ganz großer, sinnvoller Schritt, den Carbon Footprint eines Hauses jetzt sofort zu reduzieren. Ohne neue Lüftungsanlagen, ohne neue Kühlanlagen, ohne teure Hardware. Einfach nur verstehen, was im Haus los ist und besser steuern.
Also das ist ja, finde ich, auch so ein Phänomen, dass bei ganz, ganz vielen Themen dann oft so, es wird so total in die Zukunft und in die Sterne geguckt und auf die Wahnsinns-Hightech-Weiterentwicklung und es gibt kleinere Schrauben, die vielleicht viel leichter umzusetzen wären.
Ne? Ich versuche mir das immer wieder zu erklären und meine Erklärung, die ist jetzt nicht sehr industriesympathisch, aber meine Erklärung ist total simpel. Für die Industrie ist es natürlich viel, viel interessanter, neue große Anlagentechnik zu verkaufen, weil da einfach viel mehr Marge möglich ist.
Mhm.
Wenn ich über besseres Steuern der Anlagen rede, dann rede ich über minimalinvasive Eingriffe, über Datenabgleich. Da ist ehrlich gesagt nicht so richtig viel Geld zu verdienen. Und deshalb ist auch der Druck viel, viel geringer.
Ja.
Ja, die Margen werden im Neubau erzielt, in neuen Anlagen und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Ich kann ja auch jeden verstehen, weil jeder ist ja wirklich für sein Unternehmen dann auch wirklich zuständig. Diese smarten Lösungen, die rein Software organisiert und optimiert sind, die liefern dann nur in der Masse eine riesen, Anführungszeichen, Impact und Marge. Und von daher kam aus der Industrie nie der Druck.
Mhm. So ein bisschen, muss gerade dran denken, ich war vor einigen Tagen auf einer Veranstaltung, da war der Sven Blöger, der Meteorologe aus dem Fernsehen, einen Impulsvortrag gehalten und der sprach von, es ging natürlich um Klimaschutz, von kognitiver Dissonanz, dass man eigentlich weiß, was zu tun ist, aber wir alle ganz, ganz oft trotzdem dagegen handeln. Ne? Und man weiß, was vielleicht zumindest in der Argumentation Klimaschutz das Richtige wäre, Aber es gibt eben auch Argumente dagegen, ne? Zu sagen, so, ich habe eine Verantwortung fürs Unternehmen und ich versuche wirtschaftlich erfolgreich zu sein und dann ist die neue Anlage halt die, die mir erstmal mehr am Herzen liegt, ne? Das ist so.
Ja, ja, das ist so, als gesellschaftlichen Auftrag verstehe ich das Handeln jetzt.
Ja.
Und da gibt es auch kein richtiges Falsch. Ja, es ist natürlich richtig, sich auf der Klaviatur von ganz links bis ganz rechts zu bewegen. Es ist natürlich richtig, im Neubau zu sagen, okay, ich überprüfe, ist Holz, Holzhybrid und Querstrich Holz, Vollholz eine richtige Lösung? Wie viel Technologie habe ich an Bord? Wie viel Technologie möchte ich bauen? Da bin ich bewusst Low-Tech, weil das für die Situation die richtige ist. Und auf der anderen Seite habe ich den gebauten Bestand, ein Haus, das überhaupt keine Steuerung hat. Gehe ich dann wirklich hin und ziehe im Endeffekt ganz viel Technologie nach oder bin ich eher auf einer Low-Tech-Variante? Wir müssen uns jetzt Strategien für jedes einzelne Asset überlegen. Die Lösungen, die sind da. Die Pionierzeit ist vorbei.
Mhm.
Ja, also Lösungen sind da. Die können wir jetzt wirklich gezielt Asset für Asset einsetzen.
Ist das eigentlich, weil du gerade gesagt hast, Low-Tech, das hatte ich mir auch als Frage aufgeschrieben, so eine Gefahr, ich nenne das jetzt mal so ein Over-Engineering. Also auf der einen Seite baut man ganz, ganz viel Technik ein, die natürlich auch ja was bezwecken soll. Ich sage jetzt mal, man rüstet das Gebäude hoch und gleichzeitig geht es aber ja ganz oft darum, dass man sagt, das muss auch flexibel sein, ne? Es soll ja auch lange halten, ich muss mich unterschiedlichen Nutzungen und unterschiedlichen Fällen irgendwie anpassen können. Ist das irgendwie ein Gegenspruch, auf der einen Seite das so hoch zu züchten? Also ich muss so an, weil wir eben über Motorrad gesprochen haben, an meinen Vater denken, der immer erzählt, dass er früher irgendwie mit meinem Opa an den Autos rumgeschraubt hat und sie an einem Wochenende den ganzen Motor ausgebaut haben und wieder eingebaut haben und heute stehst du vor der Motorhaube, die du öffnest und sagst, ja, ich kann ja hier eh gar nichts machen.
Ist wie immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Also auf der einen Seite, wenn wir über Carbon Footprint sprechen und über die Aufgabe, was tun wir für die Zukunft, das Identifizieren von Assets, robusten Assets, die ihren Carbon Footprint aus der Gestehung schon abgelebt haben und die dann sinnvoll technologisch weiterzuentwickeln. Das ist ein Riesenthema, macht auch unglaublich viel Spaß und geht im Zweifel auch mit wenig Technologie.
Mhm.
Auf der anderen Seite habe ich die neu gebaute Welt, bei der ich den Carbon Footprint aus der Gestehung ja eigentlich mit einrechnen muss. Und dann habe ich natürlich den ökologischen Rucksack. Und da muss ich natürlich überlegen, wie kriege ich im Gebäudebetrieb möglicherweise noch eine optimiertere Lösung hin. Aber die muss robust sein. Also wir müssen immer über robuste Infrastrukturen sprechen. Und robuste Infrastrukturen sind immer zukunftsfähig. Technologie, nur der Technologie willen, ist definitiv falsch.
Mhm.
Ja, und ich sage jetzt mal, Use Cases, die kein Mensch braucht, muss meine Kaffeemaschine beim Vorbeigehen erkennen, welchen Kaffee ich normalerweise trinke und den vorbereiten. Oder ist der Mülleimer jetzt hier, wie auch immer, gefüllt? Kann man alles machen, ist alles süß. Aber das sind ja nicht die Dinge, um die wir reden. Wir reden über robuste Entscheidungen im Bereich Infrastruktur, ganz frühes Ermitteln meiner Bedarfe und dann sinnhaft Technologie umsetzen. Das ist eigentlich der Schlüssel.
Mhm. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Du hast eben schon die Kämmerei angesprochen. Ich glaube, gestern oder heute war ein Beitrag in der RP über den Baustart. Was ist da in Planung? Das ist ja auch, das zieht sich ja auch schon ein bisschen länger, das ganze Projekt. Was passiert da jetzt? Vielleicht auch, also erstmal generell als Gebäude, aber auch so im Hinblick auf die digitalen Geschichten, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, also eine riesen Herausforderung. Und der haben wir uns ja ganz bewusst gestellt. Und das ist schon auch ein bisschen Hobbythek. Also muss man sich auch leisten und wünschen können, sich mit so einem Haus zu beschäftigen. Aufgrund des umfangreichen Denkmalschutzes hochkomplex. Und aber das ist ja das Schöne. Also man muss ja auch so Sachen wie gebaute Welt, hochkomplexen Denkmalschutz annehmen können und in die Zukunft führen können. Und das ist eigentlich im Kern die Kollision. Also ich möchte für die Zukunft Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, natürlich auch das Thema nachhaltige Bewirtschaftung. Dem gegenüber steht dann aber denkmalkonservatorische Auflagen. Das ist eine ganz klare Kollision.
Mhm.
Und da gute Kompromisswege zu finden, das ist extrem schwierig. Nichtsdestotrotz macht uns irre viel Spaß. Der Baustart ist jetzt erfolgt. Wir haben jetzt die ersten Baugenehmigungen bekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dann die Hochbaugenehmigung auch kurzfristig bekommen. Und dann wird dieses Haus immer ein Schmuckkästchen bleiben, mitten in Düsseldorf. Ich meine, das ist nun mal auch unwiederbringbar, diese Lage und dieses Haus.
Ja.
Und dann ist die Herausforderung, dieses gelebte, belebte Erdgeschoss zu organisieren. Und da haben wir eine unfassbare Nachfrage. Bin ich total begeistert drüber, dass gerade diese Flächen, die uns so wichtig sind, mit dem öffentlichen Charakter, Gastronomie, Event, irre große Nachfrage. Da werden wir auch tolle Konzepte sehen. Und darüber dann ist orchestriertes Büro. Und da werden wir auf der Technologieseite genau das einsetzen, was uns ermöglicht, dieses Haus sehr, sehr effizient in der Zukunft zu managen. Also die Digitalisierungsthemen, die wir auch aus dem Smart Building Bereich entwickelt haben, bei uns im Smart Lab, werden wir vollumfänglich umsetzen.
Ja, du hast gerade das Erdgeschoss angesprochen. Mhm. Also Gastronomie ins Erdgeschoss zu machen, ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, die man nicht früher auch schon gemacht hätte, oder? Also was macht den Unterschied da aus, dass das am Ende funktioniert und man eben dieses belebte Erdgeschoss hat, was auch irgendwie für die Öffentlichkeit zugänglich ist und was nicht? Also klar, dass es jetzt keine Marmorlobby wird, das macht man hoffentlich heute nicht mehr.
Das Haus bekommt ja eine neue Öffnung und die Öffnung ist ja extrem wichtig, dass wir dieses Haus erstmal wahrnehmbar machen. Momentan weiß man ja gar nicht, wo der Haupteingang ist.
Ja? Okay. Ja.
Und von daher, dieses Thema Öffnen in Richtung Rathaus ist unglaublich wichtig. Und da muss eine Geste erfolgen und eine Geste muss ja orchestriert sein. Das heißt, wir müssen den richtigen Gastronomen finden, der die Geste hat, du bist hier willkommen, ja, der sich öffnet. Ja? Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir diese öffnende Geste haben, dann haben wir wunderbarerweise auch eine Event-Location, die aus mehreren Richtungen begehbar ist, sodass dieses Haus so positioniert ist, du bist willkommen, komm herein und schau dir das Denkmal an. Und sonst machen ja auch diese ganzen denkmalkonservatorischen Auflagen überhaupt keinen Sinn, wenn ich das nicht wahrnehmbar und erlebbar mache. Und deshalb ist es keine Rocket Science, einen Gastronomievertrag abzuschließen, aber einen Vertrag zu schließen mit einem Partner, der diese Geste mitgeht, und der diese Idee mitgeht, das ist nicht so einfach.
Und der Richtige dann auch einfach ist,
genau,
der dahin passt.
Ja. Genau.
Wie ist das denn eigentlich beim Thema Denkmalschutz? Ich meine, das ist jetzt ein Bestandsgebäude. Ihr habt in Düsseldorf ja auch noch andere. Das Fürst und Friedrich ist ja auch zum Beispiel mit der tollen Fassade ein besonderes Gebäude und eben kein Neubau auf der grünen Wiese, sage ich mal. Da geht es ja ganz oft auch darum, wie schaffe ich dafür ein Verständnis und eine Bereitschaft bei den Bürgern und eine Offenheit und auch die Stadt oder der Stadt gegenüber. Wie geht ihr das als Entwickler und als Investor an? Ich stelle mir vor, oder ich weiß es aus anderen Gesprächen mit Projektentwicklern, die sagen, naja, bei den ersten Terminen, da musst du erstmal dagegen ansprechen, was eigentlich so das Immobilienimage ist, ne? Dass du kein Immobilienhai bist und keine Heuschrecke und dass du dir durchaus irgendwie Gedanken machst und ein offenes Ohr. Wie schwierig ist das da, gerade bei so sensiblen Gebäuden, eine Offenheit zu finden und auch klar zu machen, was man da vorhat und dass man durchaus gute Ideen hat?
Es ist ja erstmal ein sehr großes Netzwerk, das man bespielt und ganz, ganz viele Bedürfnisse und ganz, ganz viele Menschen, die man spricht. Also wir haben in Düsseldorf über 12 Assets, über 1 Milliarde Assets under Management. Also das ist übrigens der Standort der Art Invest mit dem höchsten Investitionsvolumen, spannenderweise. Und 4 Projekte aktuell, also neben den Bestandsobjekten. Und die Verankerung in der Stadt ist irre wichtig. Einmal mit den Anliegern, also Kämmerei, da reden wir natürlich mit all unseren Nachbarn. Das sind ganz heterogene Nachbarn. Beim Fürst und Friedrich genauso, ja. Da war ein Zimmer-Apartment-Bewohner dabei, aber auch ein Künstler, aber auch das Ministerium des Inneren gegenüber, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also das Ministerium des Inneren hat ein anderes Bedürfnis als das Ein-Zimmer-Apartment. So, und und da muss man eine offene Kommunikation pflegen. Und was ich immer wieder sage ist, wenn man versucht, so transparent wie möglich zu sein, und wenn man vor allem wirklich engmaschig informiert, dann hat man schon mal ein großes Problem gelöst. Nämlich, ich wurde nicht informiert. Mhm. Den Vorwurf, den finde ich irgendwie komisch. Und dem muss man begegnen. Also informieren. Und wenn es ein bisschen zu viel Information ist, dann ist es ein bisschen zu viel. Aber auf gar keinen Fall zu wenig. Wenn man das macht, hat man, glaube ich, schon mal eine gute Schnittstelle. Und dann auch wieder dieses Thema Interesse. Natürlich muss ich verstehen, was ist das Interesse eines Anliegers, eines Anwohners? Was ist Interesse der Stadtverwaltung? Was ist Interesse des Denkmalschutzes? Was ist Interesse meines Mieters? Wenn ich das alles versuche zu ergründen, dann kann ich auch, sagen wir mal, ein Stakeholder-Netzwerk bespielen. Und so gehen wir auch in die Termine hinein. Und ich kann nur sagen, in Richtung Stadtverwaltung haben wir in den letzten Jahren wirklich eine hochprofessionelle Menschen erlebt, die in vielen Überforderungs- und Auslastungsgrenzsituationen sind und die mit uns immer Lösungen finden. Kann das schneller laufen? Ja. Kann das effizienter laufen? Ja. Aber auf gar keinen Fall habe ich das Gefühl, dass die Menschen nicht engagiert dabei sind. Und das muss man auch respektieren. Und ich wünsche mir ganz, ganz viele Dinge im Sinne von bessere Personalausstattung, vielleicht aus der Politik auch stabilere Haltungen. Ich weiß aber auch, was die Zwänge dahinter sind. Und mit dem Verständnis bewaffnet und der grundsätzlichen Vorstellung, dass wir sowas nicht einmal machen, nicht zweimal machen, nicht ein Jahr, zwei Jahre, sondern sehr, sehr langfristig orientiert sind, dann nivelliert sich das auch. Ja, und dann ist das Verständnis auch da.
Ja, ja, das Thema Verständnis ist, glaube ich, dann von beiden Seiten einfach ganz, ganz wichtig. Ne? Also für die gegenseitigen Zwänge und für die gegenseitigen Ziele natürlich auch.
Wichtig ist, dass man eine Haltung hat. Und finde ich unglaublich wichtig. Und eine Haltung heißt, ich kann mich an was orientieren. Und wenn ich mich an was orientieren kann, kann ich mich darauf einstellen. Und das sind genau die Dinge, für die wir stehen. Also wir haben eine Haltung, wie wir gegenüber unseren Stakeholdern, all den Menschen, die mit uns in Berührung kommen, versuchen wir diese Haltung auch wirklich aufrechtzuerhalten. Wir sind ein langfristiger Player, wir sind immer ansprechbar, wir informieren und das ist unsere Oberfläche und wir haben Interesse. Und damit.
Das ist die Grundvoraussetzung schon geschaffen. Ne? Du hast gerade die Bedeutung von Düsseldorf als Standort für euch fürs Unternehmen angesprochen. Kannst du mal so ein bisschen erläutern, wie guckt ihr auf Düsseldorf und wie investiert ihr da? Gibt es Lagen, nach denen man einfach geht oder sind das einzelne Objekte? Ihr werdet unheimlich viele Objekte euch wahrscheinlich angucken in der Stadt auch. Ich meine, wir haben drüber gesprochen, Bestandsobjekte, die man dann revitalisiert. Das ist ja eine der großen Herausforderungen, die nicht nur Düsseldorf, die alle Städte haben. Also wie agiert ihr in Düsseldorf?
Ja, Düsseldorf ist liegt uns natürlich nahe, einfach auch geografisch logischerweise. Und dann ist Düsseldorf ein Standort, der über viele Jahrzehnte im Bereich Architektur vieles richtig gemacht hat und auch für eine sehr hochwertige Stadtentwicklung steht. Und die, sagen wir mal, infrastrukturellen Entscheidungen, die in Düsseldorf getroffen wurden, mit dem Thema Beseitigung des Tausendfüßlers, natürlich auch dem Altstadttunnel, da merkt man, dass es eine Stadt, die Entwicklung der Wehrhahnlinie unglaublich gute infrastrukturelle Entscheidungen getroffen hat und damit auch den Weg ebnet für neue innerstädtische Lagen. So, und diese neuen innerstädtischen Lagen sind dann von den Entwicklern auch wirklich sukzessive besetzt, erobert, wie auch immer worden. Und daran merkt man, dass diese Stadt sich sehr clever weiterentwickelt hat. Und diese Cleverness ist natürlich dann auch für einen klassischen Immobilienentwickler und Projektentwickler interessant und schafft auch interessante Lagen. Und das würde ich mir für viele andere Städte in Deutschland auch wünschen. Also solche mutigen infrastrukturellen Entscheidungen zu treffen, die ein Nährboden sind für eine begehrenswerte Stadt. Das hat Düsseldorf geschafft.
Und wie ist das mit den Erwartungen, die dann so eine Stadt auch euch gegenüber als Projektentwickler und als Investor bringt? Was sind das für Erwartungen von den Städten und wie passt das zusammen mit dem, was ihr im Kopf habt, was ihr gerne machen wollt?
Wahrhaftigkeit. Ich denke, das ist so das Kernthema. Wir treten an, um zu realisieren. Wir treten nicht an, um mal Möglichkeiten auszuloten und dann Möglichkeiten weiter zu verkaufen. Sondern wenn wir unsere Themen angehen, dann geht es darum, an der Stelle Fürstenwald, Ecke, Friedrichstraße, ein neues Haus zu bauen. Und zwar ohne konservatorische Auflagen, aber mit dem Respekt vor einer Altfassade und dann zu sagen, boah, das ist natürlich identitätsstiftend, die erhalten wir und das ist ein Riesenaufwand, okay, aber ganz am Ende steht da ein Produkt, da hat man möglicherweise in der Entwicklung 3, 4, 5% mehr ausgegeben, vielleicht auch weniger Marge gemacht, aber ganz am Ende ist da ein Produkt da, für das wir stehen und das unsere Wahrhaftigkeit untermauert. So, und so führen wir auch die Gespräche. Es geht nicht um hypothetische Lösungen, sondern es geht um Lösungen, die wir erzeugen wollen. Und das ist dann, finde ich, eine Haltung, die kann man gut durchhalten und die schafft Ihnen eigentlich auf allen Ebenen gute Gesprächspartner.
Ist das Thema, wenn man auf Innenstädte guckt, ich meine, das ist ja in jeder Stadt im Moment, es wird so viel drüber diskutiert, was muss eigentlich in den Innenstädten passieren, damit die, ja, bei dem einen heißt, damit sie überleben, bei dem anderen ein bisschen abgeschwächt vielleicht, damit sie noch attraktiv sind. Wie guckst du da drauf? Was ist so das Kernproblem in der Innenstadt und wie löst man das?
Also übergeordnet ist das Kernproblem der Innenstadt, warum fahre ich da, Anführungszeichen, auch noch hin? Also ich nehme den Weg auf mich ganz bewusst in die Stadt hinein. Die Frage ist, was motiviert mich? Ist dort irgendetwas, ein Erlebnis, eine Situation, die ich haben möchte und dann wirklich den Weg auf mich nehme. Beispiel jetzt Kühlbogen. Ich nehme es, weil es einfach so toll ist. Der Kühlbogen ist ein Haus, das es über Jahre schafft, Menschen anzuziehen, die ein Erlebnis dort haben. Und in den Hochzeiten vor Corona hatten wir Veranstaltungen mit über 50.000 Menschen, die sich zu einer Fashion Night getroffen haben in der Stadt. Über den Hofgarten dann gesehen haben, wie toll das ist, den Laufsteg dort zu haben, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Nach Corona-Zeit, wo jetzt gerade kaum noch vorstellbar.
Ja, so viele Leute auf einem Fleck.
Ja, aber faszinierend. Und das macht diese Immobilie auch so, hat auch ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal. Mir fällt keine Immobilie ein, keine Lage ein, die aus dem privaten Bereich kommt, die für so eine Veranstaltung so eine Magnetwirkung hat. Und dann sieht man, für die Vogue Fashion Night oder für eine Fashion Night an dieser Stelle, an der ich etwas geboten bekomme, das Erlebnis da ist, das mit Shopping verbinden kann, dafür fahre ich in die Stadt. Das sind so die Dinge, wo ich sage, als Leuchtturm, so muss eine Stadt sein. Und dann hat sie auch eine unglaubliche Kraft. Und wenn ich das noch verbinde mit Kultur oder Bildung, wenn ich das mit Verweilqualität in den Außenflächen verbinde, dann bin ich ganz, 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 ganz schnell an dem Thema zu sagen, das weckt Begehrlichkeiten, das ist interessant. Und diese Räume müssen wir schaffen, müssen wir generieren. Da reden wir aber auch über Verantwortung für den öffentlichen Raum.
Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja wahrscheinlich was so, ich sag mal, traditionell der Entwickler vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich immer behandelt hat, oder? Den öffentlichen Raum vorm Gebäude, ums Gebäude rum.
Jetzt könnte ich antworten, ja, logisch. Anführungszeichen leider auch unlogisch. Immobilieneigentum verpflichtet. Verpflichtet und sorgt dafür, dass ich Verantwortung für meinen Nutzer habe. Ich habe aber auch Verantwortung für den Raum um mich herum. Meine Verantwortung ändert nicht an meiner Grundstücksgrenze, sondern die geht darüber hinaus. Und wenn ich dieses Mindset habe, dann merke ich automatisch, da passiert auch was. Da komme ich wieder zu meinem Thema Interesse. Wenn ich über die Grundstückskante hinüberschaue und sage, langfristig sichere ich den Wert meiner Immobilie und den Mehrwert für den Nutzer, indem ich ihm außenrum auch etwas biete, ja, von Sauberkeit, Sicherheit, Events, was auch immer, dann bin ich auf einmal auch interessant für meinen Nachbarn und meinen Gegenüber. Der macht dann vielleicht auch mit. Und auf einmal entsteht eine Standort-Community, die sich kümmert. Und das sieht man sofort. Und darum geht es mir. Und das ist natürlich häufig bei Entwicklungen im Sinne von, ich entwickle, übergebe das Haus und bin raus aus der Nummer. Ja. Etwas anderes im Vergleich zum Mindset, ich bin langfristig Eigentümer, ich orchestriere, ich kümmere mich. Und kümmern heißt nicht, an einem Excel-Sheet sitzen und irgendwo dezentral per Helikopter eine Immobilie zu managen. Eine Immobilie heißt, man muss sich persönlich kümmern. Und zwar eng kümmern. Dann übernehme ich auch Verantwortung.
Ist denn eigentlich das so, dass ihr, wir haben jetzt so viele Aspekte angesprochen, ne? Wir haben über das Digitale gesprochen, über Nachhaltigkeitsaspekte, Klimaschutz, jetzt dieses sich kümmern ums Gebäude. Braucht es dafür oder habt ihr dafür ganz spezielle Spezialisten im Unternehmen, die es so, ich sage jetzt mal von der beruflichen Profession vielleicht vorher nicht gegeben hat? Oder entstehen da neue Berufe auch?
Absolut. Also dieses Kümmern, das Orchestrieren, das, also ich sage immer, im Optimum hat jedes Haus sowas wie einen Direktor. Ja, wie ein Hotel einen Hoteldirektor hat, gibt es vielleicht einen Office-Direktor. Warum? Die Nutzerbedürfnisse ändern sich, das Flächentake-up ändert sich. Die Anforderungen für Conferencing ändern sich, die Anforderungen für Event, für Kollaboration und so weiter, dafür müssen wir Antworten liefern. Dadurch ist die Immobilie auf einmal was ganz schön Vitales geworden. Ja, es ist nicht so, man schließt einen Mietvertrag über 10 Jahre und dann im Jahr 9 setzen sich die Herrschaften zusammen und verlängern den Mietvertrag oder auch nicht, sondern das ist viel mehr Interaktion über das Jahr. Und das heißt, man muss viel enger am Asset dran sein, weshalb wir als Art Invest auch eine eigene Property Management Gesellschaft gegründet haben, die aber nur unsere eigenen Assets im Property Management betreut, weil wir ganz nah am Nutzer dran sein möchten. Und dementsprechend über das Property Management, über das Asset Management ganz nah dran sein. Und dann müssen wir versuchen, die Innovationsthemen, über die wir vorhin gesprochen haben, die Technologiethemen, die auch in die Köpfe hineinzubekommen, der jeweils einzelne Mitarbeiter. Und da muss man den Mehrwert aufzeigen. Und da muss man auch Überzeugungsarbeit leisten, weil nicht jeder fühlt sich da unglaublich versiert. Muss er auch nicht. Dafür haben wir dann auch wirklich Menschen, die bei uns Multiplikatoren sind. Bei uns heißen die Innovationsbotschafter. In jeder Niederlassung haben wir so jemanden, der in die Breite dann auch fungiert und sozusagen als Katalysator da ist. Denn es ist auch Arbeit im eigenen Unternehmen.
Ja, ja. Ja, das ist interessant, weil man denkt ja auch immer, das ist jetzt, du hast es beschrieben, im eigenen Unternehmen auch Arbeit und man muss die Leute dafür sensibilisieren und denen das auch nahebringen. Bei euren Nutzern und bei euren Mietern, sage ich jetzt mal, ist das ja genauso, ne? Also das eine ist ja wahrscheinlich, was ich jetzt an Innovation zum Beispiel ins Gebäude reinbringe, aber wie sagt man so schön, das beste System ist nur so gut wie der dümmste Nutzer, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so frei interpretiert richtig ist. Geht gar nicht um Dummheit, aber dieses, ich kenne das ja selber, ne? Also möchte ich, dass die Lampe, keine Ahnung, automatisiert angeht und ausgeht oder fühle ich mich da irgendwie fremdbestimmt?
Das ist ein
wichtiges Thema, oder?
Wichtig ist informieren. Und da gibt es unterschiedliche Tools zu. Also Beispiel, haben wir ein wunderschönes Haus jetzt mal in Köln, den Kaiserhof. Und da sind wir hingegangen und haben eine Stele im Foyer aufgebaut und haben dort den aktuellen Energieverbrauch des Hauses gezeigt in den Allgemeinflächen, also das, was der Eigentümer orchestrieren kann, und den Energieverbrauch auf den genutzten Flächen der Mieter. Und auf dieser Stele gezeigt, so kannst du den energetischen Footprint des Hauses selbst beeinflussen. Und das ist dann auch der nächste Schritt, dem Mieter ein digitales Tool in die Hand zu geben, in dem er wirklich sekündlich sieht, wie ändere ich mit meinem Verhalten den ökologischen Footprint. Mhm. Das geht mit unserer Technologie. Ja, und das ist auch überhaupt keine Rocket Science. Und auch das ist ein Thema, was wir jetzt entwickelt haben. Sagen, jeder unserer Mieter bekommt die Möglichkeit, das zu tun. Wenn wir Smart Metering und Diffin umgesetzt haben, haben wir eine Technologiebaum und den, da können wir visualisieren, sichtbar machen. Und erst dann ist es auch verstehbar.
Ja.
Ist ja völlige Überforderung des Nutzers, wenn TGA-Spezialisten loslaufen und dem Nutzer dann erklären, was er zu tun und zu lassen hat. Da muss man eine intuitive Oberfläche für entwickeln, die auch Verständnis erzeugt. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Also es ist Arbeit, die Grundlagen dafür sind da, sie müssen jetzt nur noch viel appetitlicher präsentiert und aufbereitet werden.
Ja. Ja, ich habe auch gerade gedacht, ob ein Gebäude, egal ob es Büro ist oder eine andere Nutzung in Zukunft, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch schon, ein Handbuch braucht. Ne? Also wenn ich ein elektrisches Gerät ansonsten kaufe, zumindest früher war es ein gedrucktes Handbuch, heute ist es eher, dass man es irgendwo im Internet dann runterlädt, braucht sowas ein Gebäude dann eigentlich auch, ne? Also um dieses Verständnis zu
absolut
schaffen.
Absolut, also dieses dem Nutzer transparent machen, was eigentlich die ganzen Überlegungen hinter dem Haus, der Technologie, der Fassade und so weiter. Es gibt sicherlich denjenigen, der so ein Handbuch liest. Ja, also ich habe Mitarbeiter, die sind in der Lage, wirklich ein Handbuch zu lesen. Ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben noch kein Handbuch geschafft. Aber ist ja auch egal. Es muss ja erstmal gemacht sein. So, und wenn das gemacht ist, dann weiß man ganz genau, es hat sich jemand gekümmert. Und dann kann ich auch vielleicht Profis im Unternehmen dran setzen und sagen, hör mal zu, hier ist das Handbuch, schau mal rein, erklär mir das. Wir müssen aber auch denjenigen abholen, der wie ich nicht ganz so stark ist im Handbücherlesen und es so aufbereiten, dass auch der sofort den Input daraus versteht und die Resultate. Und das geht. Und deshalb bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir auf der Immobilieneigentümerseite, aber auf der Nutzerseite für all die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, Nachhaltigkeitsoptimierung, nicht nur Sensibilität schaffen, sondern auch Reaktion schaffen.
Was sind denn Zukunftsfelder? Jetzt schweife ich doch ein bisschen mit dem Blick nach vorne. Ich habe eben gesagt, eigentlich sollte man lieber das umsetzen, was vielleicht schneller machbar ist. Aber mal so auf die Zukunft gerichtet, trotzdem in Richtung Technologie. Was sind da Felder, auf die ihr jetzt guckt, wo ihr sagt, na, das wird vielleicht für uns in Zukunft relevant?
Im Nahbereich hatten wir eben gesprochen, die Dinge, die entwickelt worden sind, implementieren, umsetzen. In der Zukunft ist meine persönliche Überzeugung, die Menschen wieder physisch näher zusammenzubringen. Hört sich jetzt total undigital an.
Ja, habe ich gerade gedacht.
Ganz und total Smart Building mäßig. Aber ich merke immer wieder, dass das Anfangsthema, das wir besprochen haben, dieses Interesse am anderen. Vielleicht ist es die Geschichte, dass wir mit technologischer Unterstützung in der Lage sind, Menschen wieder näher zusammenzubringen, Communities zu bauen. Communities von Gleichgesinnten, die mit technologischer Unterstützung besser zusammenzubringen, zielgerichtet zusammenzubringen, aber dann auch wieder physisch zusammenzubringen und diese physische Kollaboration zu fördern. Das ist für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so die echte Zukunftsaufgabe. die Gebäude effizienter zu machen, den ökologischen Footprint zu verbessern, Häuser in Holz zu bauen oder in Holzhybrid zu bauen oder was auch immer, das kriegen wir alles hin. Das ist aber ganz weit weg eigentlich vom Menschen. Mhm. Und der Mensch ist ja eigentlich im Mittelpunkt unseres Bestrebens. Und das hat sich ja nie geändert. Ja, also die Häuser sind gebaut worden, die haben ja einen Zweck. Und das ist, dem Menschen Schutz zu bieten oder die Möglichkeit zu arbeiten oder zu wohnen oder zu leben oder sich zu freuen. Und wenn ich sage, was ist im Fokus, dann ist es der Mensch. Das heißt, neben dem Thema Digitalisierung, Technologie ist das Physische. Das ist das, was im Zentrum steht. Und wie wir da hinkommen und was da der richtige Weg zu ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich habe nur das hohe intrinsische Motivation, Menschen zusammenzubringen.
Das ist das perfekte Schlusswort eigentlich. Da kann man gar nichts weiter ergänzen. Also den Menschen im Mittelpunkt zu sehen, die Menschen zusammenzubringen und dass letztlich das Gebäude und alles, was an Technik drin ist, dabei hilft. Ne? Und die Menschen im Zentrum. Sehr schön. Vielen Dank, Arne Hibbert. Das hat Spaß gemacht. Und ich drücke die Daumen für die Führerscheinprüfung und bin gespannt, ob, wie gesagt, das nächste Mal, sonst machen wir einen Podcast auf dem Motorrad, aber ich muss dann im Sozius, also ich habe keinen Führerschein.
Ja, vielen, vielen Dank. Max hat irre viel Spaß gemacht. Super. Und ja, ich finde es eine tolle Reihe, die ihr aufgebaut habt und ja, ich bin jederzeit gerne Oberfläche, auch ja, Dinge zu intensivieren, zu diskutieren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Das war's mit Arne Hilbert bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge, dann wieder mit Andrea Kreuner. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ihr Markus Gerhardt.